und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Müllers Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Carsten Müller und blicke mit Ihnen zurück auf eine Woche, die den Märkten einiges abverlangt hat und uns Investoren gleich mehrere Themen beschert hat, die wir vielleicht etwas genauer einordnen müssen. Wir schauen heute wie gewohnt zuerst auf das große Bild, die Entwicklung an den Leitindizes oder in den Leitindizes in Europa und den USA. Danach geht es um einige übergeordnete Trends, die gerade an den Märkten gespielt werden, vom Ölpreis über Lithium bis hin zur überraschenden Stärke in Singapur und den Emerging Markets. Im zweiten Teil dieser Ausgabe stehen dann wie immer die deutschen Nebenwerte im Fokus. Mit dabei sind diesmal unter anderem Q Beyond, 3U, Werf und Energiekontor. Nicht zu vergessen, natürlich wieder frische Analysteneinschätzungen und ein Ausblick auf die Termine der kommenden Woche. Zuvor aber noch der übliche Hinweis, dass Einschätzungen, die ich hier treffe, natürlich nur meine persönliche Meinung widerspiegeln und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen bedeuten. Und auch gerne noch ein Hinweis, nämlich auf die aktuelle Folge meines Podcasts Nebenwertewelt im Gespräch. Diesmal hatte ich Sven Dübbers zu Gast. Er ist CEO von Private Assets und wir sprachen darüber, wie sich eine Beteiligungsfirma wie Private Assets mit Fokus auf Spezialsituationen aufstellt, welche Chancen und Herausforderungen es dabei geben kann. So. Beginnen wir jetzt erstmal mit dem Marktüberblick. Der DAX hat seine Rekordjagd ja fortgesetzt und bewegt sich wieder dicht an seinem Allzeithoch. Auf Wochensicht steht ein Plus von rund 0,8%, getragen von einer Berichtssaison, die bislang insgesamt besser lief, als viele vorher befürchtet hatten. Auch die Inflationszahlen, um mal das Makrothema hier ein bisschen zu triggern, die waren auch ganz okay. In Deutschland gab es im Juli eine Inflationsrate von rund 2%. Das sorgte etwas für Ruhe und verschafft insgesamt der EZB auch etwas mehr Zeit, ohne hier neuen Handlungsdruck aufzubauen. An der Wall Street lief es ebenfalls rund. Der Dow Jones gewann knapp 1,7%, der S&P 500 legte um gut 0,9% zu und auch die Technologie Börse Nasdaq zeigte sich insgesamt in Kauflaune. Bemerkenswert war dabei, dass nicht nur die großen Techs, sondern diesmal auch viele Nebenwerte zulegen konnte. Der Russell 2000 als klassischer Nebenwerteindex kam auf einen Wochengewinn von über 3% und das zeigt, dass die Marktbreite wieder zunimmt, was in den letzten Monaten oft gefehlt hat. Ein Thema, das die Märkte beschäftigte, war der weiterhin schwelende Zollstreik zwischen den USA und China. Hier gab es ja zumindest eine kleine zwischenzeitliche Entspannung, denn die zuletzt drohenden Zollerhöhungen sind für weitere 90 Tage vom Tisch. Das hat vor allem zyklischen Branchen wie Maschinenbau und Chemie etwas Luft verschafft. Und natürlich ist das auch für viele deutsche Nebenwerte eine gute Nachricht, die auch vor allem im chinesischen Markt durchaus unterwegs sind. Wir bleiben im Prinzip nochmal bei Amerika, denn am Freitag war ja dieses lang erwartete Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Man muss es jetzt momentan noch so zusammenfassen, es wurde viel geredet, aber wirklich handfeste und vor allen Dingen auch veröffentlichte Ergebnisse gibt es bislang nicht. Bisher hat Trump seine NATO-Partner hinter verschlossenen Türen informiert. Was dabei am Ende herausspringen wird, das ist noch vollkommen unklar. Insofern haben die Märkte das erstmal nur zur Kenntnis genommen. Am Freitag war ja letzten Endes auch nicht mehr so viel Zeit, um darauf wirklich zu reagieren. Also da wird es sicherlich noch ein bisschen Spannung geben in den nächsten ein, zwei Wochen. Ja, zurück direkt zur Börse. Weniger erfreulich war hier zum Beispiel die Entwicklung auf dem Rohstoffsektor, speziell bei Öl. Die Internationale Energieagentur hat ihre Nachfrageprognose zum wiederholten Male gesenkt. Es wird nur noch das schwächste Wachstum seit 2009 erwartet, wenn man jetzt die Pandemiejahre außen vor lässt. Gleichzeitig hat Saudi-Arabien erneut seine Förderung erhöht und macht damit noch mehr Druck, also mehr Pump als Pull. Und das spiegelt sich in schwächelnden Ölpreisen wider. Ganz anders die Situation beim Lithium als dem wichtigsten Materialstoff für Batterien, die bei E-Mobility zum Einsatz kommen. Nach einem Minenstopp in einem großen chinesischen Projekt gab es hier eine regelrechte Preisspitze. Das zeigt, wie eng der Markt auf der Angebotsseite derzeit ist. Für Investoren bleibt das natürlich spannend, auch wenn die Volatilität hier naturgemäß hoch bleibt. Und noch zwei Beobachtungen aus der internationalen Szene. In den Emerging Markets mehren sich die Stimmungen oder die Stimmen, dass hier womöglich bald Schnäppchen zu machen sind. Viele Fondsmanager entdecken nach vielen Jahren der Zurückhaltung wieder selektiv Chancen. Geradezu exemplarisch steht hier bei Singapur. Hier hat die Börse ein 25-Jahres-Hoch erreicht. Ein Signal, dass die Stadt auch zunehmend als neutraler Hafen in Asien wahrgenommen wird. Alles in allem also eine Woche, die viele Facetten hatte, Rekordlaune in Europa und an der Wall Street, aber eben auch Warnsignale bei Energie und Rohstoffen. So, damit ist erstmal der generelle Wochenrückblick abgehakt und jetzt wenden wir uns im nächsten Teil einigen Nebenwerten zu, die spannende Schlagzeilen in dieser Woche produzierten. Fangen wir mal mit QBeyond an. Der Kölner IT-Dienstleister hat in dieser Woche seine Q2- und Halbjahreszahlen vorgelegt und die kamen gemischt an. Der Umsatz im zweiten Quartal lag mit 44,4 Millionen Euro rund 6% unter den Vorjahreswerten. Demgegenüber zeigte sich allerdings das operative Ergebnis verbessert. Nach 2,2 Millionen Euro im Vorjahr betrug das EBITDA im zweiten Quartal jetzt 2,7 Millionen Euro. Beim EBIT verließ QBeyond sogar die Verlustzone aus dem Vorjahr und verbesserte das Ergebnis von minus 1 Million Euro auf nun plus 0,2 Millionen Euro. Beim Konzernergebnis erreichte man den Break-Even. Auf die gesamten ersten 6 Monate des Jahres ausgelegt zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Umsatz ging zwar etwas zurück, doch dafür verbesserte sich die Profitabilität, in diesem Fall das EBITDA von mit einer Steigerung um 0,9 Millionen Euro auf jetzt 5,1 Millionen Euro. Beim EBIT wie beim Konzernergebnis blieb man zwar noch in der Verlustzone, aber kratzt hier ebenfalls inzwischen schon ziemlich deutlich an der Nulllinie. Die sichtbaren Verbesserungen in der Profitabilität führt das Unternehmen selbst ja auf deutliche Effizienzsteigerungen zurück. QBeyond arbeitet derzeit seine Strategie 2025 plus ab, wo der Profitabilität Vorrang vor Wachstum eingeräumt wird. Positive Impulse liefern hier vor allem ein vermehrter KI-Einsatz und der Ausbau von Offshore- und Nearshore-Aktivitäten. So bleibt das Unternehmen jetzt auch grundsätzlich optimistisch, was die weiteren Potenziale angeht. Der Umsatz soll ja im Gesamtjahr zwischen 184 und 190 Millionen Euro liegen, das EBITDA zwischen 12 und 15 Millionen Euro. Mittelfristig plant das Unternehmen mit einer EBITDA-Marge von mindestens 10%, jetzt im Q2 lag sie bei 6%. Charttechnisch sieht es deshalb ja auch immer besser aus, mit aktuell rund 95 Cent notiert der Kurs zwar immer noch unter der psychologisch wichtigen Marke von einem Euro, aber es zeigt sich hier eine klare Tendenz und man löst sich immer weiter von der 200-Tage-Linie, die noch bei 80 Cent liegt. Sollte es gelingen, hier das noch weiter zu verstetigen, insbesondere auch mit Blick auf den begonnenen Profitabilitätstrend, da könnte dann sicherlich die Aktie auch den Sprung endlich über die 1-Euro-Marke schaffen und womöglich in Richtung 1,20 Euro laufen. Also durchaus aussichtsreich, aber als Anleger braucht man da auch schon ein bisschen Geduld. Bei der Verf Group fällt das Bild etwas zwiespältiger aus. Auf der einen Seite stehen starke operative Daten. Im zweiten Quartal legte der Nettoumsatz um 10% zu. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich leicht auf knapp 30 Millionen Euro.
Besonders die Nachfrageseite, also von den Werbetreibenden, verzeichnete mit plus 82% ein mehr als beachtliches Wachstum. Auch der Kundenstamm wächst weiter zweistellig und Wirf kann hier eine Bindungsrate von 98% erreichen, also sehr hohe Zufriedenheitswerte. Auf der anderen Seite aber muss das Management seine Jahresprognose jetzt spürbar nach unten anpassen. Statt ursprünglich, wie erwartet, zwischen 565 Millionen Euro Umsatz und bis zu 175 Millionen Euro bereinigtes EBITDA zu verdienen, rechnet Wirf jetzt nur noch mit 485 bis 515 Millionen Euro und beim EBITDA mit 125 bis 140 Millionen Euro. Als Hauptgründe werden hier genannt technische Probleme bei der Vereinheitlichung der In-App-Plattform sowie ungünstige Währungseffekte. Langfristig könnte sich allerdings die Konsolidierung der Plattform als absolut richtige Entscheidung erweisen, weil sie eben die Skalierbarkeit und die Effizienz steigern kann. Kurzfristig aber hat sie, wie gesagt, das Vertrauen am Markt belastet, was auch in der entsprechend schwachen Aktie sich niederschlägt. Und das heißt für Anleger, Wirf bleibt eine spannende Wachstumsstory in der AdTech-Branche, aber es wird weiterhin mit einer hohen Volatilität zu rechnen sein. Die 3U Holding hat im ersten Halbjahr 25 ein durchwachsenes Bild geliefert. Der Konzernumsatz sank leicht auf 28,3 Millionen Euro, vor allem weil es im ITK-Segment, das Voice-Retail-Geschäft, wie schon vorher angekündigt, zurückgefahren wurde. Beim EBITDA rutschte man in die Verlustzone. Da hatte man im Vorjahr noch 2,7 Millionen Euro verdient. Jetzt waren es nur minus 0,3 Millionen Euro. Netto dann auch ein Verlust von 2,7 Millionen Euro. Hier belasten vor allen Dingen gestiegene Personalkosten und Einmalaufwendungen. Auffällig bei 3U ist allerdings derzeit vor allem die Bitcoin-Strategie. 3U hat seine Bestände inzwischen weiter aufgestockt auf insgesamt 358 Bitcoins, bilanziert zu einem durchschnittlichen Einstandskurs von rund 74.300 Euro. Damit liegt man bei den aktuellen Kursen natürlich deutlich im Plus und will die überschüssige Liquidität als spekulatives Investment weiter nutzen. Gleichzeitig sank der Kassenbestand um rund die Hälfte auf 22 Millionen Euro. Für dieses Jahr hält das Management an seiner Prognose fest. Umsätze zwischen 62 bis 66 Millionen Euro und ein ausgeglichenes operatives Ergebnis. Wobei klar ist, die Diversifikation in drei Segmente, die jetzt 3U aufgestellt hat, bietet Chancen. Gleichzeitig drückt allerdings die Ergebnisvolatilität und das Krypto-Investment könnte am Kapitalmarkt durchaus polarisieren. Es gibt hier sicherlich sowohl positive als auch negative Vorreiter und Beispiele. Energiekontor hat im ersten Halbjahr eindrucksvoll gezeigt, wie stark das Projektgeschäft die Ergebnisse treiben kann, selbst wenn die Windverhältnisse schwächeln. Der Umsatz lag zwar mit 76 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert, doch die Gesamtleistung stieg deutlich, weil zahlreiche Projekte in Planung oder Bau sind. Entscheidender war aber trotzdem der Ergebnissprung, denn das Vorsteuerergebnis kletterte um rund 70% auf 28,3 Millionen Euro. Unterm Strich verdiente der Konzern mit 24 Millionen Euro sogar mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Getrieben wurde das Ganze vor allem durch Verkäufe. Zwei Windparkprojekte wurden veräußert. Für zwei weitere gibt es inzwischen auch schon unterschriebene Kaufverträge. Parallel baut und plant Energiekontor weiter für den Eigenbestand. Ein wichtiges Standbein, um sich wiederkehrende Erträge aus der Stromproduktion zu sichern. Strategisch auffällig ist sicherlich noch der Rückzug aus den USA unter der neuen Regierung in Washington. Ist ja das Klima für Windenergie sehr rau geworden und deshalb hat man das dortige Geschäft mit einer zuletzt Leistung von 333 Megawatt eingestellt. Für das Gesamtjahr bestätigt Energiekontor die Prognose von 70 bis 90 Millionen Euro Gewinn vor Steuern. nach nur 36 Millionen Euro im Vorjahr. Damit zu einem Wert, den regelmäßige Hörer meiner Podcasts auch schon kennen durften, nämlich Medios. Das erste Halbjahr fiel recht gut aus. Der Konzern steigerte den Umsatz um 9,3% auf 991,7 Millionen Euro. Das EBITDA pre legte überproportional um fast 49% auf 46,3 Millionen Euro zu. Gleichzeitig verbesserte sich die Marge von 3,4% auf nun 4,7%. Operativ zeigten die Segmente ein sehr stimmiges Bild. Bei der Arzneimittelversorgung sorgt die Fokussierung auf höhermargige Produkte für ein deutliches EBITDA-Plus von über 15% bei nur moderatem Umsatzanstieg. Bei den Patienten individuellen Therapien wuchs das EBITDA zweistellig auf gut 12 Millionen Euro, hier getragen von einem besseren Produktionsmix. Wichtig für den Ausblick, die Prognose 25 bleibt bestätigt, rund 2 Milliarden Euro Umsatz und rund 96 Millionen Euro EBITDA bei einer Marge von rund 4,8%. Das ist natürlich für solch ein Setup ziemlich beachtlich und zeigt, dass die Strategie Wachstum in Margendisziplin greift. Fairerweise muss man aber sagen, der operative Cashflow lag im Halbjahr unter dem Vorjahr und im Großhandel bleibt die Preissetzung natürlich weiterhin sensibel. Insgesamt hat aber Medios die Profitabilität sichtbar verbessert und auch die Sichtbarkeit, die Visibilität für 25 erhöht. Damit bleibt Medios ein interessanter Wachstumswert. Wer mehr dazu hören möchte in meinem Podcast Nebenwertewelt im Gespräch, hatte ich ja vor 4 Wochen den CEO Matthias Gärtner zu Gast. Wir haben darüber gesprochen, wie Medios zum europäischen Marktführer werden will. Klicken Sie doch einfach mal rein. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Kommen wir zu einem etwas größeren Nebenwert, nämlich TUI. TUI konnte in dieser Woche positiv überraschen. Der Reisekonzern profitiert von einem starken Sommergeschäft, das sich in besseren Margen und einer robusten Buchungslage widerspiegelt. Anleger feierten die Zahlen auch zu Recht mit einem deutlichen Kursanstieg. Die Aktie kletterte über die Marke von 9 Euro und damit auf ein Niveau, das wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Fundamental zeigt sich, dass die Restrukturierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre greifen. Zwar bleibt die Verschuldung noch hoch, aber sie ist spürbar gesunken. Gleichzeitig ist das operative Geschäft wieder in der Lage, solide Gewinne zu erwirtschaften. In einem Umfeld, in dem Konsumwerte, und da zähle ich TUI durchaus mit dazu, nicht immer ein leichtes Spiel haben, ist das mehr als bemerkenswert. Charttechnisch unterstreicht auch der Ausbruch über die 200-Tage-Linie jetzt den positiven Trend. Bei Mutares zeigt sich einmal mehr die besondere Dynamik des Geschäftsmodells. Kaufen, restrukturieren, weiterverkaufen. Im ersten Halbjahr kletterte das Nettoergebnis der Holding um stolze 32% auf knapp 70 Millionen Euro. Getrieben wurde dieser Ergebnissprung vor allem durch den Teilverkauf von Steyr, ein Paradebeispiel geradezu für die Exit-Strategie, die das Unternehmen ja auszeichnet. Auf Konzernebene legten die Umsätze um 19% auf über 3,1 Milliarden Euro zu. Auffällig ist hier allerdings das Bild beim Ergebnis, denn das EBITDA sprang zwar auf fast 600 Millionen Euro, bereinigt um Sondereffekte, sprich ohne Bargain-Purchases und Exit-Gewinne, lag das Adjusted EBITDA aber bei minus 88 Millionen Euro. Hier zeigt sich, dass der operative Turnaround in einigen Segmenten, etwa bei Automotive oder Retail, noch Zeit und Kraft braucht. Das Management bleibt dennoch optimistisch und bekräftigt seine Prognose. Für das Gesamtjahr sollen die Erlöse auf Konzernebene zwischen 6,5 und 7,5 Milliarden Euro erreichen. Mittelfristig winkt sogar die 10 Milliarden Marke. Und bis 2028 peilt Mutares dann auf Holding-Ebene einen Jahresüberschuss von 200 Millionen Euro an. Entscheidend wird sicherlich dafür auch sein, ob die angekündigte Welle an Exits in der zweiten Jahreshälfte dann auch tatsächlich zustande kommt, um hier einen entsprechenden Sprung machen zu können. Zum Schluss nochmal zu Evotech. Der Biotech-Spezialist enttäuschte erneut mit seinen Halbjahreszahlen. Zwar gibt es Fortschritte bei einzelnen Forschungskooperationen, doch unter dem Strich bleibt das Unternehmen in den roten Zahlen. Konkret im ersten Halbjahr sanken die Umsätze um 5% auf 371 Millionen Euro. Der Bereich Discovery und Preclinical Development litt weiterhin unter einer schwachen Nachfrage, während der Bereich Just Evotech Biologics mit einem Umsatzplus von 16% glänzen konnte. Operativ lag das bereinigte EBITDA mit minus 1,9 Millionen Euro zwar im Minus, aber die Kostensenkungen verlaufen wohl besser als geplant. Besonders interessant sind die strategischen Deals, wieder einmal. Mit Sandoz wurde ja eine weitreichende Vereinbarung abgeschlossen, die eine Zahlung von 300 Millionen Dollar sowie zusätzliche Meilensteinzahlungen vorsieht. Parallel dazu wurde mit Bristol Myers Squibb ebenfalls bedeutende Fortschritte erzielt. Für das Gesamtjahr erwartet Evotech entsprechend ein EBITDA zwischen 30 und 50 Millionen Euro. Damit bleibt das Unternehmen ein technologisch führender Player, der allerdings weiterhin noch etwas Geduld seinen Aktionären abverlangt. Denn das bzw. die Anleger selbst sind momentan sehr kritisch, denn die Aktie steckt weiterhin fest im Abwärtstrend. Ein Boden ist noch nicht in Sicht. Damit ist Evotech für mich im Moment weiterhin ein hochspekulativer Wert. Langfristig mag die Pipeline-Fantasie bieten. Aktuell bleibt es allerdings noch ein sehr riskantes Play.
So, dann machen wir auch hier einen Haken ran und jetzt geht's zu den Analysteneinschätzungen. Auch hier war in dieser Woche einiges los, also ein paar Werte heute mehr als sonst, aber ich denke mal, das ist alles durchaus interessant und natürlich, dass es ein paar mehr sind, schlussfolgert auch da, weil wir ja, wie gesagt, gerade die Berichtssaison hinter uns bringen. Fangen wir an mit Verbio. Hier hat MWB Research das Kursziel von 15 auf 13 Euro gesenkt, bleibt aber bei einer Kaufempfehlung. Begründung für das niedrige Kursziel sind die schwachen Rahmenbedingungen im laufenden Geschäftsjahr, etwa ein Wertberichtigungsbedarf in Iowa und niedrigere Zertifikatspreise. Gleichzeitig sehen die Analysten aber mittelfristig regulatorische Rückenwinde, weshalb die Rebound-These, die bislang die Empfehlung trug, intakt bleibt. Bei Dr. Hönle äußert sich Nuvase deutlich optimistischer. Die Experten bleiben bei Buy mit Kursziel 16 Euro und verweisen auf die neue Management-Ausrichtung, ein Effizienzprogramm und die stärkere Fokussierung auf margenstarke Nischen. Damit könnten sich Margen und Wachstum in den kommenden 12 bis 18 Monaten spürbar verbessern. Etwas differenzierter fällt das Urteil bei Ströer aus. Die LBBW bleibt zwar bei Kaufen, senkt aber das Kursziel von bislang 75 Euro auf 63 Euro. Grund sind verfehlte Umsatzerwartungen im zweiten Quartal. Dennoch sehen die Analysten hier mittelfristig weiterhin Potenzial, dass das Kerngeschäft Außenwerbung stabil läuft. Noch verhaltener fällt das Urteil zu Friedrich Vorwerk aus. Hier bestätigte MWB Research die Einstufung Sell, also Verkaufen, mit einem Kursziel von 52 Euro. Zwar hätten die Q2-Zahlen im Rahmen der Erwartungen gelegen und auch die Guidance wurde bestätigt, doch die Analysten sehen hier eine hohe Bewertung und gleichzeitig Projektrisiken, etwa Kapazitätsengpässe oder witterungsbedingte Verzögerungen. optimistischer wiederum die Einschätzung oder die aktuelle Einschätzung zu United Internet. Hier hat die DZ Bank das Kursziel von 26 auf 31 Euro angehoben und bleibt auch bei Kaufen. Ausschlaggebend ist vor allem die positive Entwicklung der Tochter IONOS sowie eine solide Bilanzpolitik mit attraktiven Dividenden. Auch bei 123 Fahrschule zeigt sich MWB Research positiv gestimmt. Nach den soliden Halbjahreszahlen mit Umsatz- und Ergebniswachstum bleibt die Empfehlung auf Buy mit Kursziel 6,20 Euro. Zwar würde die unklare Regulierung bei den Fahrsimulatoren aktuell bremsen, insgesamt sehen die Analysten aber gute Chancen, die Jahresziele zu erreichen. Auch Uzin Uz wird positiv beurteilt. Hier ist es Montega, die das Kursziel leicht von 72 auf 74 Euro angehoben haben und die Kaufempfehlung bestätigen. Besonders stark lief hier das Geschäft in Deutschland und den Niederlanden. Ein solider Beleg für die Analysten für die stabile Wachstumsstory. Und nochmal Montega, hier ging es jetzt dann beim zweiten Mal um Technotrans. Auch hier wieder eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 31 Euro. Das laufende Effizienzprogramm zahlt sich aus und die Margen steigen spürbar und die Neuausrichtung scheint nach Ansicht der Analysten langsam Wirkung zu zeigen. Nächster Wert MVV Energie. Hier hat die LBBW einen etwas defensiveren Blick. Zwar bleibt die Empfehlung auf Kaufen, doch wird das Kursziel leicht von bislang 33,70 auf 32,10 Euro reduziert. Es sei zwar eine fundamentale Stärke vorhanden, die kurzfristigen Ertragsaussichten sind aber verhaltener. Und last but not least noch die Deutsche Euroshop. Hier belässt die Baderbank die Aktie auf Ad mit einem Kursziel bei 21 Euro. Keine große Fantasie, aber dafür Stabilität und eine ordentliche Dividendenrendite, was den Wert insbesondere für konservativer ausgerichtete Anleger interessant machen würde. Damit zum Ausblick auf die kommende Woche, quasi auf unser Finale. Auf der Makroseite könnten in Amerika die Protokolle der letzten Sitzung der US-Notenbank interessant werden. Diese sollen am Mittwoch veröffentlicht werden. Ansonsten stehen am Donnerstag einerseits die Einkaufsmanager-Indizes für die Eurozone und auch für Deutschland auf dem Plan. Außerdem die erste Einschätzung zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone für den August. Hier lag ja der Index in der Vorperiode bei minus 14,7 Punkten. Im August soll er auf 15 Punkte, natürlich minus 15 Punkte, gefallen sein. Und noch zu einigen Terminen im Nebenwertesektor. Hier wird beispielsweise damit gerechnet, dass am Montag JOC Halbjahreszahlen veröffentlicht. Am Dienstag könnten dann Stratec, Paragon, BayWa und Doc Morris kommen. Für den Mittwoch sind Halbjahreszahlen unter anderem von Einhell erwartet. Am Donnerstag und Freitag dann Zahlen unter anderem von Nabaltec, Ed Pepper, CTS, Eventim, Enfone, Multitude und Fisterab. Und noch einen weiteren Blick voraus, denn in der darauffolgenden Woche finden vom 27. bis 29. August wieder die Hamburger Investorentage statt. Natürlich bin auch ich wieder vor Ort, schaue mir hoffentlich viele Präsentationen von Unternehmen, von teilnehmenden Unternehmen an und nutze natürlich auch die Gelegenheit, hier einige One-on-Ones für einen direkteren Austausch wahrzunehmen. Das wird dann am Ende auch Schwerpunktthema bei der dann folgenden Folge von Müllers Woche werden, aber etwas Zeit bis dahin ist ja noch. In diesem Sinne, herzlichen Dank wieder fürs Zuhören. Wenn Sie neu bei Müllers Woche waren, freue ich mich natürlich auch über ein Abonnement. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch, Ihnen einen gelungenen Start in die neue Woche zu wünschen und dass wir uns dann beim nächsten Mal wiederhören. Machen Sie es gut. Tschüss, Ihr Carsten Müller.